Damit ist alles klar, sagte Neff, als sie den anonymen Brief in der Polizeistation Eschborn in Augenschein nahmen. Der Täter will die Aufmerksamkeit, die ihm seiner Meinung nach gebührt. Seitdem sie das Kommissariat verlassen hatten, redete Andreas Neff beinahe ohne Luft zu holen und allmählich fühlte Pia sich wie bei einer Gehirnwäsche. Es war ihr unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Ein ganz normales Blatt Kopierpapier, 80 Gramm, DIN A4, weiß, stellte Kröger fest. Wer hat das alles angefasst? Nur der Kollege, der die Post geöffnet hat, erwiderte Polizeioberkommissar Rothaus. Kröger begutachtete den Briefumschlag, der sich, wie der Brief, in einer Plastikhülle befand. Wenn diese Anzeige tatsächlich eine Nachricht des Täters an uns ist, überlegte Bodenstein laut, dann ist Ingeborg Rohleder kein Zufallsopfer. Unterlassene Hilfeleistung und Beihilfe zur fahrlässigen Tötung, sagte Pia. Was hat das wohl zu bedeuten? Auf jeden Fall verrät der Täter uns etwas Entscheidendes, erwiderte Bodenstein. Ingeborg Rohleder musste sterben, weil ihre Tochter etwas getan oder unterlassen hat. Und das wirft ein völlig anderes Licht auf die Tat. Es ist der Beweis dafür, dass der Sniper seine Opfer nicht wahllos erschießt, bestätigte Pia. Er geht gezielt vor, hält sein Tun für gerechtfertigt und sich selbst für einen Richter. Gehen wir, sagte Bodenstein. Wir fahren zu Renate Rohleder und konfrontieren sie mit diesem Vorwurf. Er bedankte sich bei dem Dienststellenleiter und verließ das Büro. Kröger, Neff und Pia folgten ihm. Ein Psychopath, bemerkte Neff. Ganz eindeutig. Er ist gekränkt worden und rächt sich jetzt. Nicht an den Schuldigen selbst, sondern an nahen Angehörigen. Das ist besonders perfide.
Gestern haben Sie doch noch das genaue Gegenteil behauptet, sagte Pia. Sie waren felsenfest davon überzeugt, dass der Sniper wahllos tötet.
Gestern wussten wir ja auch noch nicht, was wir heute wissen, entgegnete Neff aalglatt.
Da reichte es, Pia. Um eine Antwort sind Sie wohl nie verlegen, was? Mit Ihren dauernden Meinungsänderungen disqualifizieren Sie sich selbst und dürfen sich nicht wundern, wenn niemand von uns Sie für voll nimmt.
Gerade zu Beginn von Ermittlungen muss man alle möglichen Thesen aufstellen, auch wenn sie auf den ersten Blick abstrus scheinen, verteidigte er seine 180-Grad-Kehrtwende.
Dann sollten Sie zukünftig Ihre vagen Vermutungen als solche formulieren, sonst ist das, was Sie von sich geben, nichts anderes als vorsätzliche Irreführung.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass eine Dilettantin wie Sie meinen Gedankengängen folgen kann, konterte er selbstgefällig.
Pia öffnete schon den Mund zu einer unfreundlichen Entgegnung, doch Christian Krüger kam ihr zuvor.
Am besten halten Sie einfach mal Ihre Klappe und hören zu, dann lernen Sie vielleicht sogar noch etwas, sagte er, ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen.
Ach, Pia, mir ist gerade noch eine Idee gekommen. Wir sollten die Kollegen in Oberursel anrufen und fragen, ob sie auch so einen Brief in der Post hatten. Dunkelroter hätte die Karte, die er Neff zeigte, kaum sein können. Bodenstein wartete bereits vor der Sicherheitsschleuse auf sie.
»Wo bleibt ihr denn?«, fragte er. »Der kleine Napoleon vom LKA hat sich mal wieder in seiner Wortwahl vergriffen. Wir mussten uns kurz darüber unterhalten,« antwortete Krüger. »Hör mal, Oliver, ich glaube, dass bei den Kollegen in Oberursel auch eine solche Todesanzeige angekommen sein könnte.«
»Wie kommst du auf Oberursel?«, fragte Bodenstein. »Weil Margarete Rudolf dort gewohnt hat.« Bodenstein dachte kurz nach und nickte dann anerkennend.
»Das werden wir gleich machen.«
Er ging in den Wachraum und sprach mit dem diensthabenden KVD. »An der Authentizität dieser Anzeige zweifelst du aber nicht, oder?«, fragte Pia ihren Kollegen.
»Nein, die halte ich für echt«, sagte Christian. »In der Beziehung gebe ich Napoleon recht. Der Täter offenbart uns sein Motiv, und das ist Rache.«
»Wie nennen Sie mich?«, erkundigte sich Neff grimmig.
»So etwas muss ich mir nicht gefallen lassen.«
»Meine Kollegin muss es sich auch nicht gefallen lassen, von Ihnen als Dilettantin bezeichnet zu werden«, fuhr Kröger ihm über den Mund.
»Kann sie sich nicht selber verteidigen?«, entgegnete Neff. »Oder gibt es etwa einen ganz anderen Grund, weshalb Sie sich so für Sie ins Zeug legen?«
Bodenstein kam mit schnellen Schritten aus dem Wachraum.
»Christian, du bist ein Ass. Sie haben tatsächlich auch heute eine Anzeige in der Post gehabt. Wir fahren jetzt bei Frau Rohleder vorbei und dann nach Oberursel.«
»Na, keine Antwort ist auch eine Antwort«, sagte Neff.
Ich hab's mir schon gedacht. Was haben Sie sich gedacht? Wollte Bodenstein wissen.
Napoleon glaubt, Pia und ich hätten was miteinander, weil ich für sie Partei ergriffen habe, als er sie beleidigt hat, antwortete Kröger, woraufhin Neff rot anlief.
Was soll denn dieser Unsinn?
Bodensteins Stimme klang scharf. Wir haben zwei Mordfälle zu lösen und keine Zeit für irgendwelche Befindlichkeiten. Ich will ein Team, das an einem Strang zieht und kein albernes Kompetenzgerangel.
Ich werde absichtlich außen vor gelassen, beschwerte Neff sich. Und dann verbietet mir der Kollege auch noch den Mund.
Weil Sie von morgens bis abends dummes Zeug reden, sagte Christian und öffnete die Glastür.
Dilettanten, alle miteinander, zischte Neff erbost.
Giftzwerg, konterte Krüger spöttisch. Pia, die der Bitte ihres Chefs entsprechen und mit Neff klarkommen wollte, schwieg.
Sowas muss ich mir nicht sagen lassen. Ich gehe.
Neff marschierte beleidigt an ihnen vorbei und niemand hielt ihn zurück.
Die Bushaltestelle ist gleich rechts, rief Pia ihm nach.
Das konnte sie sich einfach nicht verkneifen.
Was soll denn diese Kindergartennummer? Tadelte Bodenstein sie.
Dir geht der Kerl doch genauso auf den Keks. Wenn der dabei ist, kann ich überhaupt nicht nachdenken.
Jetzt ist er ja weg.
Bodenstein schien das auch nicht zu bedauern.
Kommt, steigt ein. Wir haben noch einiges zu tun.
Renate Rohleder war nicht zu Hause, deshalb hatte Bodenstein beschlossen, ihr später einen Besuch abzustatten und zuerst nach Oberursel zu fahren. Insgeheim war auch er nicht unglücklich darüber, dass Neff verschwunden war, denn er brachte Unruhe in sein Team. In seinem ersten Vier-Augen-Gespräch mit dem Profiler war er offenbar nicht deutlich genug geworden. Er musste ihm klarmachen, dass sein überhebliches Verhalten absolut kontraproduktiv war. Sie fuhren direkt zur Polizeistation in Oberursel und ließen sich den anonymen Brief geben. Christian Kröger zog sich Latexhandschuhe an, bevor er den Brief in die Hände nahm und sorgfältig las. In Memoriam Margarete Rudolf. Margarete Rudolf musste sterben, weil sich ihr Ehemann des Mordes aus Habgier und Eitelkeit schuldig gemacht hat. Der Richter.
Ich bin gespannt, was Professor Rudolf dazu sagt, sagte Bodenstein.
Wenige Minuten später hielten sie vor dem Haus von Professor Rudolf. Kröger blieb im Auto, Pia und Bodenstein gingen die kurze Auffahrt hoch. Es dauerte einen Moment, bis ihnen der Professor die Tür öffnete. Er sah aus, als sei er in den letzten 48 Stunden um 10 Jahre gealtert.
»Was wollen Sie?«
fragte er grußlos und wenig freundlich.
»Guten Abend«, sagte Bodenstein höflich. »Wir möchten Ihnen etwas zeigen. Dürfen wir hereinkommen?«
Der Professor zögerte, dann besann er sich.
»Natürlich. Bitte entschuldigen Sie.«
Sie folgten ihm durch das Foyer ins Esszimmer. Der Professor blieb mitten im Raum stehen.
»Herr Rudolf«, begann Bodenstein und faltete die Kopie der Todesanzeige auseinander. »Diese Anzeige kam heute mit der Post bei der Polizeistation in Oberursel an. Wir nehmen an, dass der Täter sie geschickt hat. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass es sich bei dem Mord an ihrer Frau um eine Zufallstat gehandelt hat, aber der Inhalt dieser Anzeige wirft nun ein anderes Licht auf die Sache.«
Der Professor überflog den Satz und wurde aschfahl im Gesicht. Dann blickte er auf.
»Was soll das bedeuten?«
flüsterte er heiser.
»Ich bin seit über 20 Jahren in der Transplantationschirurgie tätig. Ich rette Leben.«
Er zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte sich schwerfällig, las die Todesanzeige ein zweites Mal und schüttelte fassungslos den Kopf. »Vielleicht ist mal jemand gestorben, dem Sie ein neues Organ eingepflanzt haben«, vermutete Pia vorsichtig. »Und dessen Angehörige machen Sie für seinen Tod verantwortlich.«
»Jeder Patient, der sich auf eine Transplantation einlässt, weiß, dass es als Alternative nur den Tod gibt«,
entgegnete der Professor kaum hörbar.
»Herr Professor, wir möchten Sie bitten, darüber nachzudenken, woher ein solcher Vorwurf kommen könnte«, sagte Bodenstein. »Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin nicht in der Verfassung, irgendwelche Fragen zu beantworten.«
Seine Stimme brach.
»Gehen Sie, bitte.«
»Natürlich. Wir finden allein hinaus«, sagte Bodenstein. Pia warf noch einen Blick zurück auf den Professor, der den Kopf auf die Arme gelegt hatte und weinte.